Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Bin ich wieder dran?
Du bist wieder dran.
Bin ich wieder dran?
Ja.
Ja, dann herzlich willkommen.
Ganz spontan.
Zur heutigen Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, welche Nummer es mittlerweile ist.
Ich möchte meinen die 45, aber da will ich mich
nicht
festlegen.
Könnte 45, 46
ja.
sein.
Ja.
Genau, herzlich willkommen. Wir sind heute mal wieder nicht alleine. Denn wir haben da ja ein Thema schon ganz lange, dass wir uns, wie sich das gehört, immer schön wo haben wir es hingelegt?
Auf die Wartebank.
Auf die Wartebank gelegt haben,
ganz
genau.
Ganz lange, und unser Gast, der hat auch ganz oft gesagt, er freut sich schon auf diese Folge. Wenn die endlich rauskommt, dann haben wir gesagt, ja, dann komm doch einfach dazu.
Er steht hier den ganzen Tag an der ECMO und möchte jetzt endlich wissen, wie es funktioniert. Nee, Spaß beiseite. Genau, wir haben heute einen Oberarzt zu Gast, und zwar Herrn Dr. Robert Zillmann vom St. Vinzenz Hospital in Köln. Herzlich willkommen, Robert. Danke, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Robert ist Anästhesist.
Das ist richtig.
Genau. Ich dachte tatsächlich Internist, aber Anästhesist ist ja genauso gut. Wusste ich auch, dass ich gar nicht das Anästhesisten ECMO mache. Siehst du, was du schon alles lernst in den zwei Minuten.
Nicht immer nur Kreuzworträtsel lösen oder sowas ähnliches. Nein, ich mache nur die schwierigen Aufgaben.
Richtig. Und mit dem Robert werden wir heute so ein bisschen über das Thema ECMO sprechen. So ein, zwei Fragen kamen aus der Community, nicht zu viele tatsächlich. Also es scheint ja doch ein sehr spezielles Thema zu sein. Ist das auch unter euch Ärzten so, dass das sehr speziell ist?
Ja, also ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt ein Verfahren, was man mal eben so aus dem Stehgreif macht oder wo man sich einen x-beliebigen Intensivmediziner raussucht und der macht dann jetzt mal eben so eine ECMO-Therapie. Das ist schon was, wo man so ein bisschen sich reinfuchsen muss und ein bisschen Ausbildung für braucht. Aber es ist sicherlich jetzt auch nichts, was man nicht lernen kann.
Ja, also ECMO nochmal zur Erinnerung, wir wissen es ja eigentlich schon, extrakorporale Membranoxygenierung, also die Anreicherung von Blut mit Sauerstoff außerhalb des Körpers, deshalb extrakorporal. Und jetzt gerade so ja der Renner, ne?
Also die überall in den Medien hört man immer nur ECMO. ECMO ist ja quasi, als wenn es jetzt erst Trend geworden ist. Es gibt ECMO schon ganz lange, so richtig in der Klinik genommen und mittlerweile Firmen. Also seit 2006 habe ich mal gelesen. Also 2006 wird die so richtig viel auch eingesetzt. Davor gab es immer Probleme mit ECMOs, aber da können wir nachher nochmal drauf eingehen, glaube ich. Du bist aber einer, der macht das öfter mal.
Ja, wir machen das bei uns schon einigermaßen regelmäßig, sowohl auf der Intensivstation im Lungenversagen als auch im OP, wenn man das perioperativ macht, bei Leuten, die sonst einer Lungenoperation kaum zuzuführen wären, ja schon ein Verfahren, was wir einigermaßen regelmäßig anwenden, ja.
Und du bist als Oberarzt jetzt auf der Intensiv?
Genau, also wir haben jetzt nicht so, dass wir uns in einen Bereich komplett aussuchen. Ich bin sowohl auf der Intensivstation als auch im OP und im Herzkatheterlabor und an Außenarbeitsplätzen und in der Ambulanz und wo man sonst irgendwo so als Anästhesist überall rumtouren kann. Das ist nämlich nicht nur im Operationssaal.
Wo ich dich jetzt tatsächlich klassischerweise hingesteckt hätte.
Genau, deshalb war ich etwas irritiert. Nicht der Einzige. Genau, aber wir sind monatsweise dann auf der Intensivstation, sind vier Oberärzte, die uns dort regelmäßig austoben sozusagen und dort monatsweise abwechseln, genau.
Und als Notarzt ist er auch unterwegs, habe ich gehört, hier bei euch in Köln. Ich kann ja nicht berichten, ich bin ja leider aus Rostock, bei mir fährt er nicht.
Ja. Das ist richtig, genau. Ein bisschen fahre ich auch noch in Köln.
Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt noch nie getroffen, aber er sagte, er ist 2017 war deine Rotation, ne?
15 sogar.
15, ja gut, dann haben wir uns tatsächlich auch verpasst um 3 Jahre, glaube ich.
Und wir haben auch netterweise ihm die Tasse gegeben zum ein bisschen ärgern.
Genau, Notarzt wollte ich das sagen. Wer hat sie erst gelobt, dann hat er es gelesen und dann hat sich das schnell wieder erledigt gehabt.
Nur das Notarzt erst gelesen.
Ja, ist schon okay.
Gut, aber wir wollen gar nicht so viel rumdrucksen. Der Punkt, warum wir uns jetzt nicht zugetraut haben, tatsächlich darüber zu sprechen, ist neben natürlich der begrenzten Erfahrung auch, glaube ich, dass man ja schon jetzt so rein intuitiv nicht sagen könnte, jetzt der braucht eine ECMO, der braucht eine ECMO. Also wir hätten uns jetzt keine klassischen Fallbeispiele einfach mal so eben stricken können, wo man sagen muss, ja, das ist das und das, dann brauchst du immer eine ECMO. Wie kommt das denn dazu, dass man so eine extrakorporale Membranoxygenierung machen muss? Das immer beim Lungenversagen oder?
Ich sag mal, da gibt's grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, wie man in so ein Gerät landen kann. Das, was wir bei uns in der Klinik am häufigsten machen, ist beim Lungenversagen. Ja, also wenn der Patient über eine Beatmungsmaschine nicht mehr genügend oxygeniert werden kann und dort droht, in eine Phase der Hypoxie einzuschreiten. Genau, das wäre dann eine der Paradeindikationen im Prinzip für die ECMO. Das ist das, was wir auf der Intensivstation machen. Perioperativ gibt es auch Patienten, die von ihrer Lungenfunktion so eingeschränkt sind, dass man sie eigentlich nicht guten Gewissens einer lungenchirurgischen Operation zuführen kann, weil das Risiko, dass sie unter der Einlungenventilation nicht zu handhaben sind, zu groß ist. Und auch die können bei uns perioperativ dann eine ECMO angelegt bekommen, unter Protektion durch die ECMO operiert zu werden. Genau, das sind so die beiden Indikationen, die wir bei uns machen. Das sind dann venovenöse ECMO, also eine Aufoxygenierung des Blutes rein auf der rechten Seite des Herzens, rein im venösen System, was eine vernünftige kardiale Funktion voraussetzt. Venoarterielle ECMOs sind eine andere Sache. Die werden vor allem im kardialen Versagen eingesetzt. Ne? Das kann dann unter Umständen postoperativ bei kardiochirurgischen Eingriffen sein. Wenn der Abgang von der Herz-Lungen-Maschine nicht gelingt, dann kann man das als ECLS postoperativ anschließen. Auch die porträtierte Reanimation bei prognostisch günstiger neurologischer Situation kann eine Indikation für eine ECMO sein, eine venoarterielle. Genau, oder halt der kardiogene Schock. Man muss sich halt immer fragen, was will man damit erreichen? Das heißt, man muss ja irgendetwas überbrücken. Das ist ja keine definitive Therapie, sondern es ist im Prinzip nur eine Aufrechterhaltung der Vitalfunktion. Und das funktioniert immer nur dann, wenn man ein Ziel hat, auf das man zuschreitet. Das ist also auch dann schon die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Gibt es da so ein Ziel, auf das man zugehen
kann? Also erklärt für diejenigen, die jetzt nicht so oft im
Rettungsdienst,
ich habe ja alles verstanden, aber für diejenigen, die vielleicht nicht so im Rettungsdienst aktiv sind, mal kurz wiedergegeben, ne? Die ECMO wird genutzt, wenn die Lunge eben hier größtenteils versagt, beziehungsweise noch insuffizient arbeitet. Und die ECMO ist dafür da, damit sich die Lunge dann regenerieren kann.
Genau, also das Paradebeispiel wäre ja zum Beispiel eine schwere Pneumonie mit so einem ARDS. Ja, das sind Situationen, in denen man schon davon ausgeht, dass wenn die Lunge lange genug entlastet wird, dass sie sich wieder erholen kann. Hinzu kommt ja auch, dass diese invasive Beatmung, die wir machen, von der wissen wir, dass sie zwar auf der einen Seite für eine Oxygenierung sorgt, damit den Patienten am Leben hält, auf der anderen Seite, je höher wir die Drücke machen und je höher die Scherkräfte werden in der Lunge und je geringer das belüftete Lungenvolumen ist, desto höher sind eben diese Scherkräfte und dieser Stress, der auf die Lunge ausgeführt wird oder ausgeübt wird. Und deswegen steigt auch der Schaden, den wir durch die Beatmung machen. Man muss sich das so vorstellen, eine Lunge, die eine schwere Pneumonie hat, die ist durchsetzt mit Eiter, mit Flüssigkeit. Da sind die Basalmembranen total verdickt. Da wird überhaupt nicht mehr viel ventiliert. Es gibt diese CT-Bilder, wo man sieht, dass im Prinzip nur noch oben so ungefähr ein Drittel, vielleicht auch ein bisschen weniger, tatsächlich richtig belüftet ist. Und wenn ich dann den Patienten mit demselben Tidalvolumen beatme, wie ich das bei einem anderen Patienten machen würde, dann ist der Stress, der auf die Lunge wirkt, quasi dreimal so hoch. Und ausgerechnet der Anteil, der noch belüftet ist, der noch funktioniert, wird dann zusätzlich gestresst und hat dann trägt dann Schaden davon und kann dann zusätzlich eine Inflammation entwickeln, die dann auch das Versagen der Lunge weiter beschleunigen kann.
Ne? Ihr merkt es auf jeden Fall schon, also so ganz ohne, also ganz grob nur umschrieben, er hat es hier auch viel von Beatmungsparametern gesprochen, Tidalvolumen, das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken, wenn ihr keine Ahnung davon habt. Ansonsten findet ihr es sicherlich interessant. Jetzt eine tatsächlich, was wieder perioperativ das bedeutet.
Das heißt quasi unmittelbar zur Operation. Das sind Patienten, die werden in der Regel von unseren Thoraxchirurgen, herausgefiltert. Das sind Patienten, die kriegen ja alle vorher eine Lungenfunktion. Ne? Das heißt, man schaut sich an, wie gut ist denn der Rest der Lunge dort, wenn wir sagen, wir mal einen Keil oder einen Lappen wegmachen wollen. Da muss ja der Rest der Lunge in der Lage sein, die Patienten vernünftig zu unterstützen dann nach der Operation. Und wenn die sagen, von der Lungenfunktion her ist das grundsätzlich sehr grenzwertig, eigentlich scheint das nicht gut zu funktionieren, dann kann man den, wenn man glaubt, dass er nach der Operation der Rest der Lunge besser ist als vorher, ja, dann kann man den unter ECMO-Protektion quasi operieren. Das heißt, wir legen dem im Operationssaal die ECMO an und können dann die Einlungenventilation unter laufender ECMO machen, was dazu führt, dass wir die nicht operierte Lunge, die wir während der Operation beatmen, nicht so invasiv beatmen müssen, also dort dann auch den Schaden reduzieren und auf der anderen Seite eine ausreichende Oxygenierung und auch CO2-Elimination quasi ermöglichen können.
Atmen ist eine Belastung für die Lunge?
Ja, Atmen selber ist ja, das mag keine Belastung, ne? Also das machen wir alle, das tut der Lunge überhaupt nicht weh, aber Beatmen kann eine Belastung sein.
Ja, und wenn die Lunge das eben nicht mehr schafft, dann muss so eine ECMO angeschlossen werden. Und wenn das Herz auch noch insuffizient ist, dann haben wir diesen VA-Anschluss, ne, wo du sagtest, nicht den venovenösen, sondern den VA. Und das heißt also, man kann in beiden Fällen da schon was machen.
Was ich jetzt tatsächlich interessant fand an der Stelle, man sagt ja immer Lungenentzündung, ich habe halt eine Lungenentzündung oder so. Dass das tatsächlich aber solche Ausmaße annehmen kann, wie gerade gesagt, wirklich mit Eiter durchzogen und so weiter und so fort. Das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, weil wir sagen auch den Patienten, die dann irgendwie sagen, ja, kann sein, dass ich eine Lungenentzündung habe, wo ich dann sage, ja gut, kann natürlich sein, dass sie jetzt eine Lungenentzündung haben, so ein bisschen Fieber, dann müssen sie mal zum Hausarzt gehen oder so. Aber dass das dann wirklich so extreme Ausmaße annehmen kann, ist das häufig, dass das dann, also dass man darüber diskutieren muss bei Lungenentzündungen oder sind das so Fälle, wo ganz viel zusammenkommt neben?
Also im Endeffekt geht's ja um das ARDS. Ja, das ist ja das, was meistens irgendwo
Acute
Respiratory Distress Syndrome. Und das hat zu 43% als Ursache eine Pneumonie und direkt danach 32% davon sind septische Geschichten, also eine Sepsis anderer Genese, eine Blutvergiftung anderer Genese. Das heißt, infektiöse Ursachen sind schon eine Hauptursache dafür, dass man ein ARDS entwickelt. Dann kommen noch andere Sachen dazu, wie Trauma, schwere Verkehrsunfälle, sowas in der Richtung. Immer dann, wenn viele Gewebsmediatoren ausgeschüttet werden beim großen Gewebetrauma, aber auch eine Pankreatitis, Vergiftungen, Inhalationstraumata oder sowas können ARDS auslösen. Das sind aber deutlich weniger als die infektiösen Sachen. Die machen zusammen 75% der Fälle, also 3/4 der Fälle aus. Das ist schon so das, was es hauptsächlich ist. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss nicht, dass, wenn man eine Lungenentzündung hat, man ein hohes Risiko dafür hat, an die ECMO zu kommen. Also den Schluss kann man so rum nicht ziehen. Viele Lungenentzündungen gehen natürlich auch sehr gut ohne ECMO. Das sehen wir ja jeden Tag.
Das heißt, perioperativ, das heißt bedeutet, okay, man hat jetzt eine Operation, wo man das überbrücken möchte mit der ECMO, genau. Also indem man die Lunge entlastet. Und der andere Fall wäre jetzt, okay, aufgrund einer Lungenentzündung, woher auch immer die kommt, die jetzt so schwer verläuft, muss man der Lunge das komplett die Regenerationszeit ermöglichen, beziehungsweise würde durch die Beatmung so viel Stress auf die Lunge ausüben, dass es eben eher schädigend wäre, genau, für den Körper.
Genau, die ECMO ermöglicht uns da bei der Lungenentzündung oder beim ARDS eine ultralungenprotektive Beatmung durchzuführen mit sehr niedrigen Atemzugvolumina, also mit sehr wenig Luft, die wir dort reinpumpen und unter trotzdem Aufrechterhaltung eines vernünftigen Atemwegsmitteldrucks. Und kann damit quasi, man nennt das dann Bridge to Recovery. Wir können dann damit die Funktion ersetzen, bis sich die Lunge wieder erholt hat. Und das Erholen der Lunge wird halt erleichtert, indem wir sie nicht übermäßig stressen während der Beatmungszeit.
Aber ist das denn, also jetzt ohne zu jetzt in das Beatmungsthema abdriften zu wollen, allein das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, aber ist das denn wirklich so, dass es nicht möglich ist, eins zu eins den normalen Atemzug zu simulieren durch so ein Beatmungsgerät, dass die Lunge im Prinzip doch den Unterschied gar nicht merkt?
Das ist grundsätzlich total möglich. Das machen wir ja während jeder Operation, bei jeder Vollnarkose machen wir das. Nur der Unterschied ist, dass bei einer Lungenentzündung eben nur noch ein kleiner Teil der Lunge tatsächlich ventiliert wird. Man muss sich das so vorstellen, man hat dann die Lunge eines Babys, deswegen das Ganze heißt auch Baby-Lungen-Konzept. Man hat dann die Lunge eines Babys, die aber den Gasaustausch eines Erwachsenen machen soll. Und das ist ein Missverhältnis, was mit einer normalen Beatmung im Extremfall nicht mehr vernünftig zu realisieren ist. Genau.
Ah, jetzt wird es dem einen oder anderen vielleicht auch klar, der jetzt nicht so viel Ahnung hat davon. Jetzt muss ich tatsächlich Ich hatte mal gelesen tatsächlich, dass, also ECMO ist ja wohl immer die Ultima Ratio, kann man sagen. Also immer wenn nichts mehr funktioniert hat, dann ECMO. Ist das auch bei euch im Haus so?
Oder? Ja, also wir schließen, das ist auch wichtig, dass man, das ist ja eine limitierte Ressource. Also wir haben bei uns tatsächlich eine ECMO, die immer da ist. Wir könnten eine zweite im Bedarfsfall mit ein bisschen Vorlaufzeit anfordern. Das macht aber schon klar, wenn eine läuft, dann steht man auch erstmal so ein bisschen da auf der Stelle und braucht auf jeden Fall so ein bisschen Zeit, bis man eine zweite hinbekommt. Hinzu kommt, dass gerade in aktueller Zeit mit dem Pflegemangel, eine frische ECMO bindet immer eine Pflegekraft voll. Das muss man ganz klar so sagen. Gerade wenn die frisch angelegt wurde, die ersten 24 Stunden auf jeden Fall muss dort eine 1:1-Betreuung bestehen. Das ist ein hochinvasives Verfahren, was sehr risikoträchtig ist, wo viel bei passieren kann, wo sehr viel gemessen werden muss in der ersten Zeit. Und unabhängig von der Maschine brauchen auch diese Patienten einfach sehr viel Zuwendung und brauchen sehr viel Pflege. Und das ist nichts, was man irgendwie, davon kann man keine zwei Stück gleichzeitig mal eben so machen, zumindest nicht am Anfang in der instabilen Phase. Das heißt, das ist kein Verfahren, was man mal eben so aus der Tasche schütteln kann. Ultima Ratio, genau, das wäre es in den allermeisten Fällen tatsächlich, dass man in dem Zeitpunkt, wo man den Eindruck hat, man kann die Oxygenierung des Patienten nur noch sicherstellen, indem man eine sehr, sehr aggressive Beatmung macht, die dann zu einem weiteren Schaden führt. Ja, es gibt ja feste Kriterien zu, wann man eine ECMO anschließt. Das ist aber im Endeffekt immer eine Einzelfallentscheidung und da spielt auch die Prognose des Patienten eine ganz erhebliche Rolle. Kann man schon deutlich so sagen, genau.
Finde ich aber gut tatsächlich, dass du den Punkt ansprichst, auch unter dem Gesichtspunkt Pflege, also Fachkräftemangel, der ja nun mal in Deutschland weit ist, dass man sich so ein bisschen klar wirkt, weil man ja auch jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie dazu neigt zu sagen, ja gut, dann haben die Krankenhäuser ein bisschen mehr zu tun. Ich sag mal so, wenn alle Intensivbetten voll sind, dann seid ihr wenigstens wirtschaftlich, so nach dem Motto. Dass man aber mal merkt, was so eigentlich dahinter steckt. Und es gibt ja nun mal, glaube ich, nicht, also fürs Verhältnis jetzt oder für diese Erkrankung nicht so wenig Patienten, die, wenn sie, so Covid-Patienten, die dann an der ECMO letztlich waren. Finde ich tatsächlich auch gut oder interessant, dass das mal aus der Sicht dargestellt wird. Jetzt muss ich noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, ich hatte irgendwo gelesen tatsächlich, dass es eine ECMO, dass es Krankheitsbilder oder beim Ertrinken, glaube ich, dass es da super Prognose hätte, wenn man direkt an die ECMO käme.
Ja, also was man ja weiß, ist, dass wenn Patienten in der tiefen Hypothermie reanimiert werden, dann hat das ja meistens den Vorteil, dass, also Vorteil, wenn man das in dieser Situation so sagen kann, dass die Patienten ja in der Regel einen reflektorischen Herzstillstand haben. Das heißt, sie brechen ins Eis ein und haben in aller Regel, hört das Herz nicht auf zu schlagen, weil sämtliche Sauerstoffspeicher des Körpers erschöpft sind, sondern das Herz hört auf zu schlagen wegen einer Reflexasystolie im Prinzip. Das heißt, die Leute gehen aus einer vernünftigen Gewebsoxygenierung unmittelbar in einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und das sorgt eben dafür, dass überall im Körper, wo Sauerstoff gebraucht wird, zu dem Zeitpunkt auch noch Sauerstoff ist. Und wenn die Patienten dann in so ein richtiges Eisbad reinfallen und dann sehr rasch runtergekühlt werden, dann verlangsamt sich der Metabolismus ganz erheblich und dieser Sauerstoff reicht viel länger, als er das bei Normothermie tun würde. Und deswegen profitieren diese Patienten, die man dann natürlich nicht direkt reanimiert bekommt. Das sind ja Patienten, die in der Regel in einem therapierefraktären Herz-Kreislauf-Stillstand sind. Wenn man die an der ECMO nimmt, dann kann man sehr früh wieder eine vernünftige Oxygenierung zum einen hinkriegen und zum anderen auch die Normothermie langsam wieder ausgleichen, die Hypothermie langsam wieder ausgleichen und in eine Normothermie überführen. Deswegen sind das Patienten, die da sehr von profitieren. Vor allem, weil man dann auch rasch eine vernünftige Perfusion erreichen kann auf Gewebs- und also eine vernünftige Durchblutung auf Gewebs- und Gehirnebene. Und anders als bei einer fortgesetzten Reanimation mechanischer Art, die ja in der Regel nicht so suffizient sein kann wie ein kontrollierter Blutfluss über eine VA-ECMO.
Ganz kurz, du hast das gerade gesagt, Reflexasystolie meint jetzt ja nicht der Reflex, wie wenn ich jetzt irgendwie aus dem Augenwinkel sehe, dass irgendwas ist. Ist das der gleiche Mechanismus wie jetzt bei einer Reflexsynkope? Einfach dieses jetzt auf Kälte
direkt? Es gibt ja diese Versuche oder beziehungsweise diese Selbstversuche mit einem Eisbad und einem angeschlossenen EKG und das Gesicht dort runtertauchen. Das ist im Prinzip derselbe Mechanismus. Ja. Aber das Herz merkt halt selber, dass es runtergekühlt wird und ich glaube, über einen vagusvermittelten Reiz kommt es dann zu einer Bradykardie und Asystolie.
Da werden wir nachher nochmal bei Karl drauf zu sprechen. Da geht es ja auch ein bisschen um Hypothermie und so weiter, aber das kommt zum Ende, wer der Karl ist.
Was das mit der
ECMO zu tun hat. ECMO ist aber nichtsdestotrotz eine Königsdisziplin. Es wird nicht von allen Kliniken angeboten. Die Zahl der Kliniken, die sie anbietet, ist gestiegen. Können wir nachher nochmal drüber diskutieren, ob das aber alles so gut ist oder nicht. Warum Königsdisziplin? Ist es so schwer, eine ECMO anzuschließen? Oder? Das klingt ja erstmal recht simpel.
Die ECMO anzuschließen ist an sich nichts, was super schwierig ist. Das ist im Prinzip eine Katheterisierung wie bei einer Anlage des zentralvenösen Katheters oder des Dialysekatheters auch, mit dem Unterschied, dass die Kanülen halt deutlich größer sind. Ne? Also so eine venöse Kanüle, so eine Drainagekanüle der ECMO hat ja je nach Durchmesser oder je nach Größe des Patienten und benötigten Blutflusses knapp einen Zentimeter. Ne? Also die haben 27, 28, 29, 30 French. Das entspricht ungefähr, 30 French sind 1 Zentimeter Durchmesser. Das ist halt ein relativ dickes Loch, was man dort in ein großes Gefäß reinmacht. Deswegen, wo du es eben angesprochen hast, macht es auch nicht Sinn, das in Häusern zu machen, die zum Beispiel über keine Gefäßchirurgie verfügen oder sowas. Ne? Das sind schon Komplikationen, die dort auftreten müssen, die dann auch unmittelbar auftreten können, die dann auch unmittelbar vernünftig beherrscht werden müssen. Und das kann man nicht in einem Feldwald- und Wiesenkrankenhaus mal eben so machen. Das kann man auch präklinisch nur sehr bedingt machen. Genau, das limitiert so ein kleines bisschen die Einsatzmöglichkeiten in meinen Augen.
Wie ist das denn ab dem Punkt, wo jetzt die Entscheidung fällt? Würdest du jetzt zum Beispiel allein, okay, es nützt alles nichts, der Patient muss an die ECMO, wenn er sich jetzt immer weiter verschlechtert hat und du siehst das Ultima Ratio, du würdest dich da wahrscheinlich dann noch mit deinem Chefarzt besprechen müssen und ihr kommt zu dem Schluss, was werden dann für klinikinterne Prozesse angestoßen? Gibt es dann ECMO-Team intern, so wie so ein Reha-Team, das dann kommt und wie läuft das dann? Ich habe auch irgendwo gelesen tatsächlich, dass empfohlen wird, das und das in wirklich regelmäßigen Abständen immer und immer wieder zu kontrollieren, ob der Motor noch ruhig läuft oder was steckt da alles hinter für eine Logistik dann letztlich?
Also wenn wir die Indikation für die ECMO stellen, hat der Patient in aller Regel tatsächlich einmal alles, was konservativ möglich ist, erfahren. Das heißt, wir haben ihn intubiert, wir haben ihn invasiv beatmet mit einem sehr hohen Piep, diesem unteren Atemwegsdruck, in der Regel auch mit einem etwas höheren Atemwegsdruck. Wir haben eine dorsoventrale Wechsellagerung gemacht, das heißt, wir haben ihn auf den Bauch gedreht für einen längeren Zeitraum, solange es die Oxygenierung irgendwie zugelassen hat, weil auch das die Perfusion und Ventilation in der Lunge so verändert, dass sich eine Verbesserung der Sauerstoffaufnahme im Körper ergibt.
Kurze Frage. Das heißt, das auf dem Bauch drehen ist jetzt gar nicht dieses exklusive Covid-Thema, sondern
nein.
Das hätte man
nein,
auch
nein,
vorher
das ist schon. Das ist was aus der ADS-Forschung schon oder aus der ADS-Therapie schon lange bekannt ist. Und es ist interessanterweise auch, ich meine, das Einzige, was man am RDS machen kann, was nachweislich einen Überlebensvorteil für die Patienten bringt. Das heißt, das ist etwas, das man unabhängig von Covid regelmäßig gemacht hat. Genau. Und wenn wir dann für uns die Indikation stellen, der Patient würde jetzt von einer ECMO profitieren, es gibt nichts, was dagegen spricht und wir haben sie aktuell frei, dann würden wir Folgendes machen. Wir würden schauen, dass wir nochmal die Diagnostik komplettieren. Das heißt, wir würden nochmal einen Ultraschall vom Herzen machen, schauen, dass die kardiale Funktion in Ordnung ist, weil wenn sie nicht in Ordnung ist, könnten wir unter Umständen Probleme mit unserer venovenösen ECMO kriegen. Wir würden uns die Punktionsstellen anschauen und gucken, wo wir die Katheter platzieren wollen. Das ist in der Regel die venöse Kanüle in einer der Femoralarterien, also in der Femoralvenen, also eine der Leiste. Und die Rückgabe, die arterielle Kanüle in der Vena jugularis interna auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite deswegen, weil sie von dort aus die Kanüle einen sehr geraden Weg nach unten Richtung rechten Vorhof nehmen kann. Von der linken Seite ist das ein sehr geschlängelter Weg. Das ist ungünstig für so eine ECMO-Kanüle, weil die doch relativ rigide, relativ starr ist. Mhm. Dann würde man sich dort die Gefäße mit dem Ultraschall einmal anschauen, gucken, dass die groß genug sind. Und in der Regel haben die Patienten in ihrer rechten jugularis interna den zentralen Venenkatheter, weil das auch unsere primäre Anlagestelle ist. Das heißt, wenn man dann dort die ECMO-Kanüle platzieren würde, würden wir vorher auf der linken Seite einen neuen ZVK legen und den auf der rechten Seite entfernen. Genau, das sind so das, was man als Vorbereitung für den Patienten machen muss. Ich gehe mal davon aus, dass andere Diagnostik bezüglich der Lunge schon vorher gelaufen ist. Das heißt, sie haben alle einen Röntgenthorax bekommen. Viele von denen haben vorher auch schon ein CT bekommen, dass man so ein klares Bild davon hat, was man sich überhaupt eröffnen kann. Ach ja, genau. Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, man spricht vorher über den mutmaßlichen Patientenwillen. Das heißt, man spricht aber mit den Angehörigen, weil das eine Therapie ist, die sehr invasiv ist, die sehr lange dauern kann und die trotz allem keine sichere Heilung bedeutet. Ne? Das heißt, viele Patienten von denen, die wir an die ECMO nehmen, überleben das auch nicht. Das muss man einfach auch so besprechen. Und deswegen, genau, ist es total wichtig, mit den Angehörigen zu sprechen und eine Patientenverfügung sich anzugucken und sowas in der Richtung.
Fand ich ganz spannend. Gab in der Tagesschau letztens jetzt auch einen Artikel dazu, den ich lesen konnte, zu ECMO und warum mehr Patienten an der ECMO hier in Deutschland versterben als in anderen Ländern. Da hat man mehrere Faktoren aufgezählt. Einerseits sei es, die Kliniken werden nicht erfahren genug, weil es einige Kliniken machen, die vielleicht nur 4 ECMO-Behandlungen pro Jahr überhaupt machen. Man hat aber auch beleuchtet, dass natürlich die Altersstruktur, also dass wir von der Demografie her einfach älter sind. Ich glaube, 56 Jahre im Durchschnitt alt und andere Länder eher so im 51er, 50er Bereich. Das ist schon ein großer Unterschied. Einer will sagen, es sind nur 5 Jahre, aber im Durchschnitt ist das eben viel. Auch so die Erfahrung gemacht, dass je höher das Alter ist, desto
genau. Also höher die Mortalität. Genau, von der venoarteriellen ECMO gibt es ja ganz gute Daten darüber, dass da mit zunehmendem Alter die Letalität erheblich steigt. Ja, um 10% teilweise pro Lebensdekade. Das ist eine ganze Menge. Und bei der venovenösen ECMO gibt es dort auch den Trend, dass die Patienten, die deutlich älter sind, ein deutlich höheres Risiko haben, auch an der ECMO zu versterben. Und auch das muss man irgendwo natürlich in seine Überlegungen mit einbeziehen.
Muss man aber auch eben sagen, die ECMO ist halt die letzte Chance. Das ist nicht so, das ist ein Gerät und das kann jemanden töten, sondern es hilft. Und ansonsten verstirbt der Patient wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch eher.
Da gibt es viele Erfolgsstories und viele, viele gute Gründe, das zu machen. Deswegen machen wir es auch. Was nur wichtig ist, ist, dass man halt die Patienten entsprechend raussucht, die auch tatsächlich eine gute Chance haben, davon zu profitieren.
Und nicht, dass da nachher wieder die Diskussion Triage aufkommt. Es geht ja wirklich darum, da wird halt rationell oder ja, doch.
Andererseits haben wir bereits schon festgestellt, es gibt ja auch, ich glaube, die Anzahl ECMOs in Deutschland ist nicht im vierstelligen Bereich.
Nach heutigem Stand der Divi sind es, glaube ich, 738 oder so.
Und ja. Ich glaube auch wirklich nicht, also ich glaube für uns sogar eigentlich relativ viel. Ich glaube, die USA oder so haben nur unwesentlich mehr tatsächlich. Und insofern ist es ja extrem knappe Ressource, extrem ressourcenintensiv. Wie lang würdest du sagen, ist dann so wirklich von der Entscheidung jetzt oder von der Indikationsgestellung bis dann letztlich angelegt und läuft jetzt in Anführungsstrichen der Zeitbedarf?
Jetzt müssen wir wieder zwischen venovenöser und venoarterieller ECMO unterscheiden. Bei einer venoarteriellen ECMO hat man ja in aller Regel keine Zeit. Ja, da müssen wir ja in dem Augenblick, wo das Herz steht, wird reanimiert und dann muss man auch zügig dort die Kanülen reinkriegen. Deswegen wird das auch nur in spezialisierten Zentren gemacht. Da braucht man zwangsläufig eine Kardiochirurgie und einen Kardiotechniker für. Das kann man nicht in einem anderen Krankenhaus machen. Das heißt, das bleibt Zentren vorenthalten, die eine Kardiochirurgie haben. Und da muss man sagen, geht's schnell. Also wenn dort die Indikation gestellt wird, dann wird die Maschine aufgerüstet oder es gibt bereits eine aufgerüstete Notfallmaschine, dann werden die Gefäße kanüliert und der Patient angeschlossen. Das dauert 20 Minuten, Viertelstunde. Das geht schon ziemlich zügig. Bei der venovenösen ECMO hat man in aller Regel Zeit. Die Patienten, die sind ja häufig nicht ganz akut verschlechtert, sondern die machen ja zumindest schon ein paar Stunden mit. Dort kann man sich keine Zeit lassen, aber man kann ganz in Ruhe und mit Bedacht seine Entscheidung treffen und seine Wege gehen. Das heißt, in aller Regel, na, 2 Stunden, 3 Stunden oder sowas können das schon sein, bis man alles entsprechend vorbereitet hat, bis man das Team zusammen hat, bis man, dass man die Materialien, die natürlich vorbereitet, auf einem festen Wagen liegen, aber trotzdem, bis man die dann natürlich am Patientenbett hat und alles fertig macht, wird sowas um den Dreh sein, bis dann die Maschine läuft.
Das Fachpersonal, das dann jetzt Vollzeit gebunden ist, in den ersten Stunden, Tagen?
Ja, also die Anästhesiepflegekraft, die wird bei uns, machen wir das im Prinzip fast durchgehend, eine 1-zu-1-Betreuung. Genau, in anderen Kliniken mit sehr viel mehr ECMOs und deswegen auch ein deutlich höheren Erfahrungslevel. Die machen dann irgendwann die ganz stabilen ECMOs in einer 2-zu-1-Betreuung. Genau, aber solange sind die 1-zu-1 gebunden. Die wechseln natürlich noch im normalen Schichtsystem, ne, machen da ihre 8 Stunden und genau.
Was machen die dann konkret am Patienten?
Also erstmal machen sie das, was man an allen anderen Intensivpatienten auch machen muss. Der ist ja nach wie vor beatmet. Das heißt, sie kontrollieren regelmäßig die Beatmungsparameter, die machen die Grundpflege, die kümmern sich aber auch um die Maschine. Das heißt, die machen regelmäßig Blutgasanalysen, gucken, wie das dort ist. Dann machen sie in Rücksprache mit dem ärztlichen Personal die Änderungen an der Maschine, was den Blutfluss, was den Gasfluss angeht. Sie kontrollieren die Blutgerinnung, die ja bei der ECMO verändert ist. Die müssen die Patienten voll antikoagulieren, also das Blut sehr dünn machen, um dort keine Thrombosen zu riskieren.
Thrombosen, wobei können die entstehen? Also ich habe nur gehört, am Oxygenator, das ist so das einzige Ding, wo man Probleme bekommen könnte.
Genau, also im Wesentlichen könnte ja jeder Patient auf der Intensivstation Thrombose bekommen. Ne? Der liegt dort, sage ich mal, platt so rum, der hat keine Muskelpuppenbewegung. Das heißt, wir haben eine Stasis des Bluts in den Blutgefäßen und da können sich jederzeit Thrombosen entwickeln. Deswegen werden die alle prophylaktisch antikoaguliert. Und bei der ECMO hat man halt zusätzlich sehr große Kanülen, die Fremdmaterial darstellen. Und an Fremdmaterial aktiviert sich immer die Gerinnungskaskade. Und wo sich die Gerinnungskaskade entwickelt, dort können Thrombosen entstehen. Jetzt ist das Schlauchsystem von innen mit einer Heparinschicht ausgekleidet. Dadurch hat man dort deutlich geringeres Risiko. Und wenn man mit der Maschine anfängt, hat man häufig auch am Anfang sehr hohe Blutflüsse. Ne? Da sind so 4-5 Liter Blutfluss keine Seltenheit. Und wenn der Blutfluss hoch ist, ist auch die Gefahr einer Thrombose relativ gering. Deswegen sind so die ersten Stunden nach Kanulierung ist man häufig mit der Antikoagulation auch so ein bisschen zurückhaltend. Danach muss man aber in den therapeutischen Bereich, muss das Blut wirklich dünn kriegen. Genau. Dann müssen sie die Einschichtstellen der Kanülen regelmäßig kontrollieren, weil es auch dort herausbluten kann. Und in der Regel haben die Patienten ja nicht nur ihr isoliertes Lungenversagen, sondern haben im Vorgang auch mal eine Thoraxdrainage bekommen oder eine Pleuradrainage oder sowas in der Richtung. Auch das kann dann unter der neuen Heparinisierung natürlich auf einmal anfangen zu bluten.
Ich weiß noch, wir haben auch einen Patienten einen Hubschrauber verlegt, also Hubschrauber in die Klinik und musste dann durch CT. Und ich habe da das erste Mal die Radiologen schwitzen sehen. Das macht man so normalerweise, sind die, also nichts gegen Radiologen, aber die sitzen normalerweise gemütlich rum, packen alles drauf und gucken auf den Computer und stellen das alles gut ein. Aber da haben die gesagt, oh Gott, ECMO-Patient. Na, also bewegt der Tisch, ne, die ganzen Schläuche. Ist es wirklich so gefährlich, wenn ein Patient immer bewegt wird?
Ja, also die Patientenbewegung ist sicherlich auch so eine Sache, weil die Kanülen, die saugen ja relativ kräftig in der Vene, die häufig nicht so viel größer ist als die Kanüle. Und je nachdem, wie sich das bewegt, wie der Patient hustet oder presst, saugt sich die Kanüle an der Venenwand. Dann steht das System und wenn das System steht, kriegt der Körper keinen Sauerstoff. Das ist sicherlich eine Facette des Ganzen. Auf der anderen Seite ist die ECMO und der Mensch aber auch zwei getrennte Systeme und wenn die unabhängig voneinander bewegt werden, dann kommt dort unter Umständen auch Spannung auf die Kanülen, Spannung auf die Insertionsstellen, dort wo die Kanülen in die Haut reingehen. Schlauchsysteme können abknicken, es können Dinge abbrechen, es können Dinge kaputt gehen oder runterfallen. Also ich sag mal so, einen Patienten an der ECMO kann man selbstverständlich transportieren, man versucht es aber so wenig wie irgendwie möglich zu machen.
5 Liter pro Minute ungefähr, ne? Werden da durchgejagt, das kann man sich vorstellen auf jeden Fall.
Genau, ja. Zumindest am Anfang.
Das Leben des Patienten hängt jetzt in dieser Sekunde an dieser ECMO. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, aus Versehen zieht man den Zugang raus, jetzt irgendwie, wo die Sterofondin dranhängt, den man prophylaktisch gelegt hat, ist man kurz, okay, man drückt kurz drauf und legt dann jetzt einen neuen Zugang. So ist es jetzt nicht im Fall der ECMO das.
Nö, das ist so nichts. Ich meine, man kann natürlich sagen, in dem Augenblick, wo der Patient an die ECMO drangekommen ist, hat er es ja auch ohne ECMO geschafft. Das ist auf der einen Seite richtig, was die Sauerstoffversorgung angeht. Dann würde man aber auch voraussetzen, dass sich die Lungenfunktion seitdem nicht mehr verändert hat. Und das ist ja nicht so. Meistens schließt man die ECMO ja irgendwo auf dem aufsteigenden Ast des Krankheitsverlaufes an. Und ob man da jetzt an der Spitze ist oder noch weiter hoch, das weiß man ja zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, die Lungenfunktion kann sich noch weiter verschlechtert haben. Und in der Regel verschlechtert sie sich nach Anschluss auch noch mal ein bisschen, nicht wegen der ECMO, aber weil das Krankheitsbild halt weiter fortschreitet. Zum anderen ist ja die fehlende Sauerstoffversorgung in dem Moment nicht das Einzige, sondern immer dann, wenn da irgendwo was abgeht, tritt natürlich Blut aus. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, die arterielle, also die Rückgabekanüle würde rausschwuppen, dann würde die venöse Kanüle weiter das Blut raussaugen und würde das über die arterielle im Raum verteilen und dann sind 5 Liter pro Minute eine ganze Menge. Wenn man dann daneben steht und eine Klemme in der Hand hat, dann ist das rasch zu beherrschen und macht trotzdem sicherlich ein relevantes Problem. Wenn das aber nicht der Fall ist und man dann vielleicht irgendwie in Starre kurz dort steht, dann kann das auch schon mal dann zu einer schwersten Schädigung des Patienten führen. Bei der venoarteriellen ECMO ist das Ganze nochmal eine Nummer härter, weil dort ja der Blutdruck und die Durchblutung des Gehirns und der anderen Organe ja unmittelbar von dem Blutfluss, den die ECMO generiert, abhängig sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo die ECMO steht, hat der Patient in der Regel keinen Blutdruck mehr.
Das heißt, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, ja, also wenn ihr doch mal eine ECMO transportieren solltet, wirklich langsam, vorsichtig reinschieben, aufpassen.
Irgendwann ist ja immer das erste Mal, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Apropos erstes Mal, ich gucke gerade auf die Uhr und würde sagen, so nach einer halben Stunde Fachgesimple, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, geben wir euch mal ein ganz kleines bisschen Verschnaufpause. Ihr könnt auf retterview.de/ECMO gehen und euch da so ein paar Fachbegriffe auch nochmal durchlesen. Die haben wir euch extra dort aufgeführt in unserem Cheat Sheet. Und hier wird es kurz Zeit für einen Platzhalter für Werbung. Ja, wenn jetzt keine Werbung kommt, dann hören wir uns sofort wieder. Wenn nicht, dann in ein paar Sekunden. Also bis gleich.
Wann oder wo wir gerade vom Thema Verlegung sprechen, wann verlegt ihr einen ECMO-Patienten? Oder,
also, dass man einen ECMO-Patienten verlegen muss, wenn man selber die ECMO angelegt hat und dann verlegen muss, das wäre ja nur, wenn es irgendein Krankheitsbild gibt, das von einer Fachabteilung behandelt werden muss, über die unser Haus nicht verfügt.
Und dann Thrombus bildet sich und daraus jetzt ein Schlaganfall, dann müsste man den wahrscheinlich in der Neurologie verlegen mit der ECMO.
Das wäre tatsächlich so eine Möglichkeit, wobei wir tatsächlich auch eine interventionelle Radiologie haben mit einer Neuroradiologie, die dann auch eine Thrombektomie durchführen könnten. Also in diesem speziellen Bild würden wir es tatsächlich auch bei uns im Hause regeln. Aber wir hatten zum Beispiel einen ECMO-Patienten, der während der ECMO-Behandlung einen Nierenstein entwickelt hat, der so an der Grenze war, dass er die eine Niere obstruiert hat, also so ein bisschen verstopft hat am Ausgang. Und da sah es eine Zeit lang so aus, als ob dort Urologen einmal tätig werden müssten. Das musste da nachher nicht sein, aber das wäre so eine Sache gewesen, bei der man sich dann überlegt, kann man den Urologen zu uns ins Krankenhaus holen und das dann bei uns vor Ort operieren und versorgen? Oder muss man tatsächlich den Patienten mit ECMO einmal durch Köln fahren, was natürlich die schlechtere Alternative ist, außer für den Urologen, der natürlich lieber bei sich im OP-Saal
ist. Wie schwer ist die ungefähr?
Also die Systeme sind ja klein geworden. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt so ein miniaturisiertes System von Maquet, die CardioHelp. Ich kriege da kein Geld für.
Wir auch nicht übrigens.
Ich überlege gerade, was die wird sowas um die, ich müsste es jetzt schätzen, 12 Kilo, 15 Kilo oder irgendwie sowas.
Und ich weiß, was meine Zerlegung noch, ihr habt dann ja auch immer so eine Handkurbel mit, um diese Maschine manuell nochmal zu bedienen?
Der Akku ist, der hält Ewigkeiten. Da muss man eigentlich keine Angst vor haben. Ne? Der hält je nach Laufrate, kann der irgendwas 4-6 Stunden oder sowas. Wenn da der Stecker rausflutscht, dann hält der Akku erstmal. Das ist nicht das Problem. Und auch die Technik, also die Elektronik ist redundant ausgelegt. Es gibt einmal ein LCD-Display, über das man alles regeln kann. Es gibt aber auch, wenn das ausfallen sollte, einen Notfallmodus, in dem man dann über ein einzelnes Drehrad das Ganze steuern kann. Das heißt, das sind 2 getrennte Systeme im Inneren der Maschine, sodass dort die Wahrscheinlichkeit, dass man die Kurbel benutzen muss, schon sehr gering ist. Aber es gibt Möglichkeiten. Auch teilweise Anwenderfehler. Zum Beispiel kann man bei den Geräten Interventionen einschalten, wenn bestimmte Alarme auftauchen, dass die Maschine etwas Bestimmtes macht. Man kann zum Beispiel bei einer detektierten arteriellen Blase die Maschine stoppen lassen, damit diese Luftblase nicht in das System Mensch gepustet wird. Dann steht die Maschine erstmal, dann muss man eine bestimmte Tastenkombination drücken, um sie wieder laufen zu lassen. Und wenn dann jemand vielleicht am Bett ist, der die Maschine nicht regelmäßig bedient, der sie nicht kennt, der kriegt sie nicht einfach nur durch Start-Stopp wieder ans Laufen, sondern müsste dann die entsprechende Tastenkombination drücken. Und in solchen Situationen kann es dann im Eifer des Gefechtes dazu kommen, dass die Maschine erstmal steht und dann würde man die Handkurbel zum Beispiel nutzen. Genau. Oder auch in anderen Fällen, wenn die Maschine ausfällt. Ne? Wie gesagt, da gibt es theoretisch Überlegungen, wie das sein kann. Häufig passiert
das. Das ist auch nicht immer so einfach wie zum Beispiel eine Heimbeatmung. Ne? Da wird man mal kurz drauf eingewiesen und unterwiesen auf dieses ganze Gerät und dann kann man das transportieren. Aber bei so einer ECMO im Hubschrauber, da kommen ja auch ein Kardiologe mit und ein Techniker und so weiter. Und ja, dann ist der Hubschrauber auch schon voll.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, so wenn man jetzt nicht so geschult ist, keine Ahnung, das wäre so ein klassischer Fehler. Was sind denn noch so klassische Fehler, beziehungsweise was kann man denn wirklich an so einer ECMO dann konkret so an Parametern einstellen, somit einen Einfluss ausüben oder was für einen Einfluss kann man dann konkret ausüben und was wären da so klassische Fehler, die so passieren könnten? Wo du, wenn ich jetzt stehe und sage immer das und das ist, wo du sagst, der klassische Anfängerfehler.
Ja, also klassische Anfängerfehler dürfen ja nicht passieren. Also das sind alles Dinge, auf die wir aufpassen. Es gibt, ich glaube, das sind Verfahren, da leistet sich keiner klassische Anfängerfehler oder sowas in der Richtung. Es gibt aber typische Probleme, die unter einer ECMO-Behandlung auftreten können. Das sind, einmal kann man mechanisch bedingte Komplikationen haben, zum Beispiel Probleme mit den Kanülen, dass die bei der Anlage der Kanülen, da kann ja viel bei passieren, wenn man den Draht im Gefäß hat, aber sich der Draht dann am Dilatator vorne auflädt und man dann das Gefäß verletzt zum Beispiel, dann kann man einmal der Länge nach so ein Gefäß aufmachen und das führt zu einer massiven Blutung, die ein relevantes Risiko auch für das Leben darstellt. Dann kann die Kanüle aber auch im weiteren Verlauf Probleme machen, die kann verrutschen, die kann rausrutschen, die kann abknicken. Die Kanülen können sich infizieren, wenn die lange liegen und die Systeme, die bleiben ja relativ lange im Patienten und gerade bei Covid sehen wir das ja, dass die wirklich sehr, sehr lange Liegedauer haben. Dann können dort Bakterien, die irgendwie in die Blutbahn geraten, sich schnell auf so ein Fremdmaterial draufsetzen, dort einen Biofilm bilden und die Kanüle infizieren. Sowas kann zum Beispiel passieren. Thrombosen können auftreten im Oxygenator, aber auch im Menschen selber. Blutungen, haben wir gesagt, können einmal aus der Kanüle, also aus der Einstichstelle oder bei der Anlage auftreten. Aber wegen der Vollantikoagulation, also dem besonders dünnen Blut, können auch überall sonst am Mensch Blutungen auftreten. Auch intrazerebrale Blutungen im Gehirn können auftreten. Es können Blutungen aus dem Tracheostoma. Viele von den Patienten haben ja schon einen Luftröhrenschnitt bekommen oder aus Thoraxdrainagen oder aus anderen Operationswunden auftreten. Und dadurch, dass diese Pumpen relativ viel Stress auf das Blut ausüben, sie saugen ja mit relativ viel, also mit irgendwas zwischen 50 und 110 Millimeter Hg saugt die venöse Kanüle das Blut dort raus. Das ist schon ganz ordentlich. Dadurch entstehen Scherkräfte auf die Erythrozyten und dadurch kann es auch zu einer Hämolyse kommen, ne, dass der Hb-Wert kontinuierlich abfällt, ohne dass es irgendwo blutet, einfach weil die roten Blutkörperchen kaputt gehen. Aber auch Rhythmusstörungen können auftreten. Es kann zu Fehleinstellungen oder zu Problemen mit der Einstellungen des Blutgasflusses, des Blutflusses und des Gasflusses kommen. Also das ist ein hochdifferenziertes Verfahren, dem man viel Aufmerksamkeit schenken muss.
Hat wohl einen Grund, dass seit 2006 eventuell dieses Verfahren erst so richtig publik gemacht wurde.
Das gab es ja, ich glaube, das hatte ja auch dann mit dem CESAR-Trial zu tun. Ne? Das ist eine Studie aus Großbritannien, die dann das erste Mal eine Tendenz als vernünftige Behandlungsoption der ECMO beim Apnoe-Syndrom des Erwachsenen irgendwie nachgewiesen hat. Ne? Die hatten ja dort differenziert 180 Patienten, 90 haben eine konventionelle Beatmung bekommen, 90 haben eine ECMO bekommen. Genau, da hat man gesehen, dass die Ergebnisse doch nicht so schlecht sind, wie man vorher dachte. Das Verfahren selber ist ja, ich möchte fast sagen, uralt, irgendwann aus den 60er Jahren, aber dadurch, dass die Technik damals nicht ausgereift war und auch die Medizin in vielen Punkten noch nicht so weit war, hatte das da doch eine sehr hohe Letalität. Genau.
Wie ist das genau, wenn der Patient jetzt an der ECMO ist eine Weile und man, wie kann sowas dann letal verlaufen? Also bestünde zum einen die Möglichkeit, dass der Patient reanimationspflichtig wird unter ECMO oder auf der anderen Seite, dass man sagt, okay, wir müssten jetzt mal probieren, ob es wieder ohne ECMO geht und dass man ihn dann von der ECMO nimmt und dann merkt, es funktioniert nicht. Also gibt es so Point of Decision, wo man sagt, jetzt müssten wir mal...
Ja, nee, das kann man tatsächlich nicht über einen Kamm scheren. Also bei der venenarteriellen ECMO ist es tatsächlich meistens so, dass man irgendwann feststellt, das Herz erholt sich nicht wieder, das wirft nicht wieder aus, wir können die ECMO nicht weanen, so nennt man das, ne? Also können den Fluss nicht reduzieren, dem Herzen wieder mehr Auswurf zugestehen. Dann muss man sich natürlich fragen, ob sich das dann irgendwann wieder erholen kann und wenn man dann feststellt, wir sehen dort keine Möglichkeiten, dass sich das Herz wieder erholt, dann beendet man irgendwann dann auch die Therapie. Alternativen sind, dass es andere Gründe gibt, warum man das Verfahren beendet. Zum Beispiel, weil man feststellt, der Patient hat eine riesige Hirnblutung oder andere Komplikationen, die nicht zu beherrschen sind. Oder die Familie sagt, der Patient hätte vielleicht den Versuch gewollt, aber wir sind uns inzwischen sicher, nach so vielen Wochen Leidensweg ohne wesentliche Verbesserung, das hätte er ganz sicherlich nicht gewollt. Das ist auch ein Punkt, an dem man sich fragen muss, ob die Therapie durch den Patienten denn zu dem jetzigen Zeitpunkt dann noch so gewünscht wäre. Dasselbe gilt dann auch für die venovenöse ECMO. Wir versuchen die natürlich, sobald es irgendwo geht, in ihrer Aktivität runterzufahren, also zu weanen, genau wie bei der Beatmung. Und die versterben dann entweder, weil jede Komplikation, die man ohne ECMO haben kann, kann man ja auch mit ECMO haben. Das heißt, auf einer Intensivstation, wenn man so ein schweres Krankheitsbild wie ein ARDS hat, dann können auch andere Organe in Mitleidenschaft ziehen. Die können ein Leberversagen bekommen, die können ein Nierenversagen bekommen, das man dann mit Dialyse behandeln kann. Die können aber auch eine Hirnblutung bekommen, einen Herzinfarkt bekommen, die können ein Rechtsherzversagen bekommen oder ein Linksherzversagen. Da sind in der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Das sind alles Gründe, weswegen man dann entweder beschließt, also das, was man in der Intensivmedizin dann macht, ist, sein Therapieziel anzupassen. Dass man dann irgendwann sagt, okay, die Situation verändert sich, wir müssen neu überlegen, was das Ziel unserer Therapie sein soll. Das bespricht man dann entsprechend mit den Angehörigen. Aber auch eine Reanimation, die dann irgendwann nicht zum Erfolge führt, kann natürlich etwas sein, woran man dann unter ECMO verstirbt. Gerade bei einer venovenösen ECMO, das ist ja nichts, was den Patienten so isoliert am Leben hält. Das ist ja nur ein Lungenersatzverfahren im Prinzip.
Wir haben es ja über die Nachrichten gehört. ECMO bei Covid, erst nein, jetzt auf einmal ja. Hat man da, lag es an der Forschung, an der Unbekanntheit von Covid oder woran lag es?
Ich kann es nicht richtig sicher sagen. Ich glaube, eine Sache, die dort vorher eine Rolle gespielt hat, ist, dass in den ersten Wellen die Patienten sehr alt waren. Ja, das waren alles hochbetagte Patienten. Das sind Patienten, die man ohnehin auch vorher eigentlich selten richtig gerne an eine ECMO anschließt, weil man weiß, dass sie eine sehr schlechte Prognose haben und das wahrscheinlich auch unabhängig von der ECMO. Ja. Und je weiter die Wellen waren, desto mehr jüngere Patienten sind auch in die Klinik gekommen mit schweren Verläufen. Ja, wir hatten, genau, das ist, glaube ich, so einer der Gründe. Hinzu kommt, dass, das ist eben schon angesprochen, es gibt in Deutschland, ich meine, 800 ECMOs, irgendwie sowas um den Dreh, das sind nicht richtig viele. Da sucht man sich natürlich Situationen raus, in denen man glaubt, dass der Patient eine gute Prognose hat danach. Ich glaube, das sind so die Faktoren, die am Anfang dazu geführt haben. Eine richtige wissenschaftliche Änderung hat es da eigentlich, soweit ich weiß, nicht gegeben.
Ich glaube, was war das? 50-50 war, glaube ich, mal so eine Zahl, die durch die Medien ging bei Covid und ECMO. Würdest du das jetzt?
Da gibt's, ich glaube, da kann man ganz viele Studien machen, da kommt man zu ganz vielen verschiedenen Ergebnissen. Ich glaube, dass die Größenordnung ungefähr stimmt.
Manche wiegen sich dann in Sicherheit, naja, zum Schluss gibt es halt noch die ECMO, die kann mir dann ja helfen. Wovon ja immer viele ausgehen, dass unsere Medizin das alles so schafft und dass teilweise Verfahren sind, die halt entweder zum Erfolg führen können, 50-50 eventuell oder eben auch nicht.
Und ich glaube, was man halt dann nochmal betonen muss, ist, dass natürlich kann man dann Covid überleben mit einer ECMO, ne? Aber man ist dann in der Regel, das sind ja keine Patienten, die dann ein oder zwei oder drei Wochen an der ECMO sind. Das sind ja sehr, sehr lange Verläufe mit unter 2 Monate, 3 Monate. Und das sind Patienten, die nehmen in der Summe 30 Kilo ab, reine Muskelmasse, weil sie sich nicht bewegen, weil sie nur in einem Bett liegen. Die haben eine Lunge, die danach sehr, sehr mitgenommen ist. Das sind Patienten, denen fällt es schwer, 10 Meter zu gehen. Zum einen, weil keine Muskeln mehr da sind, zum anderen, weil die Lunge nicht mitmacht. Die haben andere Organschäden, die haben in der Niere Schäden, weil Covid ja auch zu einer Nierenfehlfunktion häufig führt, zu einer hohen Rate an Nierenversagen. Das heißt, die haben häufig dann später eine deutlich vorgeschädigte Niere, die auch bei neuen Problemen relativ rasch wieder Schwierigkeiten machen wird. Das sind Patienten, die haben viele verschiedene Medikamente bekommen, die über die Leber metabolisiert werden. Viele Patienten von denen haben später Leberschäden. Natürlich kann man das Ganze damit überleben und die Lungenfunktion wird durch die ECMO ersetzt, aber das darf ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Krankheitsbild, was man dabei durchmacht, im kompletten Körper riesige Spuren hinterlässt, ne, und dort alles mitnimmt, auch wenn man es danach überlebt hat.
Jetzt mal eine ganz doofe und plumpe Frage, weil du jetzt gerade von Entwöhnen und Weaning gesprochen hast und man kennt ja auch dieses sich ans Beatmungsgerät gewöhnen oder dass der Patient ans Beatmungsgerät gewöhnt ist. Ist das so, dass die Lunge das Atmen verlernt?
Nee, also die Lunge selber, die ist ja quasi nur die Gasaustauschfläche, das Zwerchfell und die Interkostalmuskulatur, also die Muskeln zwischen den Rippen, das sind die Muskeln, die atmen. Verlernen tun die das natürlich nicht, aber die bilden sich zurück. Genau, also, die verkümmern sich unter Umständen. Ne? Wir versuchen Beatmungsmodi zu wählen, wo die Patienten eine kontinuierlich erhaltene, spontane Atmung haben, sodass die Muskeln die ganze Zeit weiterarbeiten können, um nicht zu sehr zu atrophieren. Aber trotzdem schwächeln die Muskeln nachher, ne? Weil wenn sie nicht gefordert werden und der Patient die komplette Zeit über durchkontrolliert beatmet wird, dann werden sie nicht beansprucht und degenerieren deswegen und weisen danach eine Atrophie aus. Wenn sie sich sehr beanspruchen und die ganze Zeit durchlaufen, kann es dazu führen, dass sich dort Glykogenspeicher entleeren und die Zellen dann darüber atrophieren, ne? Also beides ist ein Risiko und jemand, der an der ECMO längere Zeit gewesen ist und lange Zeit invasiv beatmet wurde, der dem nimmt man nicht mal eben den Beatmungsschlauch raus und dann ist es gut, auch wenn die Lunge wieder besser wird, sondern in der Regel weanen wir dann irgendwann über ein Tracheostoma, über eine kleine ihr habt eine Punktionstracheotomie, kein richtiger Luftröhrenschnitt, aber so ein Einführen in die Luftröhre über den Hals quasi direkt und machen das dann nach einem festen Weaning-Protokoll. Das heißt, die Patienten kriegen kleine Stufen. Wir fangen mit einer kleinen Stufe an, dann machen sie eine halbe Stunde Spontanatmung und dann das Ganze ungefähr dreimal am Tag. Dann machen sie 2 Stunden Spontanatmung dreimal am Tag und dann wird das Ganze gesteigert. Irgendwann, wenn sie viel Spontanatmung am Gerät mit Druckunterstützung machen, dann setzen wir so einen speziellen angefeuchteten Filter mit Sauerstoff auf die Trachealkanüle auf, sodass sie richtige Spontanatmung über die Trachealkanüle machen können und weiten auch dort dann die Zeiträume immer weiter aus. Das heißt, wir machen dort so ein intermittierendes Weaning, um die Muskeln auch langsam wieder an die Belastung heranzuführen.
Langer Weg.
Klingt ja jetzt gefühlt, als wäre man ein halbes Jahr im Krankenhaus. Wie lange beschäftigt einen das so jetzt, wenn man jetzt vom akuten respiratorischen Distress-Syndrom ausgeht, von ich werde aufgenommen stationär bis über ECMO-Therapie und dann das Glück erfolgreich gewesen, bis man dann wirklich entlassen wird? Wird man überhaupt richtig entlassen oder wird man liegend in die Reha? Und
Letzteres, genau. Ja. In aller Regel sind das Patienten, die man in spezialisierte Reha-Zentren weiterverlegt. Genau, das kann man so nicht leisten in einem normalen Krankenhaus bis zum Ende. Das sind ja auch Patienten, die massiv Physiotherapie brauchen, die viel Muskelaufbau brauchen, die aber auch häufig halt dann, wie gesagt, Komplikationen erlitten haben, die weiter behandelt werden müssen. Und das ist schon so ein komplexes Vorgehen. Und wie lange einen das Ganze beschäftigt, das hängt sicherlich vom Patienten so ein bisschen ab. Und ein 18-Jähriger hat da vielleicht was anderes als ein 60-Jähriger. Aber ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass einen das grundsätzlich in seinen Spätfolgen ein Leben lang irgendwo beschäftigen wird. Jetzt bin ich nicht der Psychologe, aber das wird sicherlich auch eine posttraumatische Belastungsstörung bei den allermeisten Patienten hinterlassen. Und das sind natürlich Dinge, die einen in aller Regel ein Leben lang begleiten und nicht irgendwie nach ein paar Monaten oder Jahren irgendwie mal eben ausgestanden sind.
Finde ich tatsächlich sehr interessant, weil habe ich den Eindruck, so ein bisschen die Vorstellung herrscht, man geht ins Krankenhaus, krank und kommt gesund wieder raus, immer. Das ist ja auch so ein Thema, was beim Thema Organspende ja oder Organspendeausweis immer geführt wird. Dieses Thema, soll ich mir einen machen, so nach dem Motto, nein, ich möchte nicht, dass mir die Organe rausgenommen werden oder sonst irgendwas. Also weil die Leute, habe ich den anderen nicht verstehen, wenn wir überhaupt über Organspende dann diskutieren an diesem Punkt, wenn der Patient an diesem Punkt ist und was er durchgemacht hat und wenn dann diese Hirntoddiagnostik etc. gelaufen ist, dann reden wir auch nicht mehr davon eigentlich, dass noch die Option besteht, dass der Patient dann quicklebendig das Krankenhaus verlässt und sagt, da bin ich. Und das finde ich eben sehr interessant, dass man das mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommt, was eben auch dann Covid so anrichten kann letztlich. Ne?
Und das, wie gesagt, nicht nur im hohen Alter, sondern eben auch im jungen Alter. ECMOs können aber auch bei Babys angelegt werden, habe ich gehört, gerade nach
Geburt. Das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich persönlich gar nicht so sehr auskenne, weil wir Erwachsenenmedizin machen. Aber das ist eigentlich auch eine der Hauptindikationen, die auch früher als bei den Erwachsenen gekommen ist, bei den Kindern, dieses neugeborene Atemnotsyndrom. Ja, das sind Kinder, die entweder sehr unreif zur Welt gekommen sind mit einer sehr schlechten Lunge oder die Mekonium aspiriert haben, also Kindspech, und damit ein Lungenversagen haben. Das können aber auch Kinder sein, die eine Zwerchfellhernie, also so einen Bruch des Zwerchfells haben im Mutterleib. Das führt dazu, dass die Bauchorgane in den Brustkorb wandern und sich die Lunge dadurch nicht richtig entwickeln kann. Also das sind verschiedene Dinge, genau, und die haben generell auch eine bessere Prognose, als es bei Erwachsenen der Fall ist.
Ich muss tatsächlich sagen, also ich habe tatsächlich Bilder gesehen von ECMO an Kindern und das ist jetzt etwas, das finde ich schon für das Pflegepersonal unter Umständen psychisch belastend, weil das jetzt auch wirklich krass aussieht, muss man halt einfach sagen. Also es ist jetzt
wahrscheinlich für dich, der das nicht so oft sieht, und also für uns ja, wahrscheinlich also, eher so, ne? Die, ja, die kennen das, aber es ist natürlich ein kleines Würmchen und da geht einem schon das Herz auf, finde ich. Ja, also da erschreckt sich das Herz auch. Ja,
weil also es ist sagt, auf jeden Fall so, keine Frage.
Das möchte man ja auch nicht haben, ne? Das Kind soll eigentlich wach sein. Also man ist ja in der Regel, wenn man eine ECMO ist, nicht wach.
Ja, in der Regel, also in der Akutphase, in den allermeisten Fällen nicht. Im weiteren Verlauf lassen wir die Patienten, sofern das irgendwie möglich ist, schon wach werden.
Jetzt hatte eine Dame geschrieben, sie war irgendwo im Krankenhauspraktikum, ich glaube, sie war bei der Polizei, ich weiß es nicht. Dort lag ein Patient an der ECMO und der hat eine ventrikuläre Tachykardie entwickelt. Und sie hat jetzt die Frage gestellt, tatsächlich, wie das genau unter ECMO funktioniert, ob man da auch ganz normal reanimieren kann einfach oder ob da eben die Gefahr besteht aufgrund der vielen Bewegungen dann oder vielleicht auch aufgrund der Reha, dass dann die Schläuche rausrutschen, wie genau das funktioniert.
Dafür wäre natürlich interessant zu wissen, ob das eine venoarterielle oder eine venovenöse ECMO gewesen ist. Bei einer venoarteriellen ECMO besteht erstmal akut gar kein Handlungsbedarf, weil ja der Auswurf oder beziehungsweise das Herzzeitvolumen über die Maschine generiert wird. Mhm. Das heißt, wenn der dann dort die VT macht, dann kann er das erstmal tun. Dann möchte man das nicht laufen lassen, weil man sich grundsätzlich natürlich schon so ein bisschen Aktivität des Ventrikels wünscht, dass der dort ein bisschen auswirft. Aber dann hat man einen kleinen Augenblick Zeit. Wenn das eine VV-ECMO ist und die kreislaufwirksam ist, dann würde man aber genauso reanimieren wie bei jedem anderen Patienten auch. Natürlich besteht dort ein leicht erhöhtes Risiko für eine Verletzung durch die einliegenden Kanülen. Aber so riesengroß ist das nicht.
So, jetzt verraten uns doch mal, wer ist Karl? Wer ist Karl? Was ist Karl?
Ich glaube, der hat sich deutlich mehr mit beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich fand das schon ganz gut. Ich muss tatsächlich auch sagen, auch das war eine Frage, die ich 1:1 einfach einfach weitergeleitet habe. Mir schrieb tatsächlich jemand extra nochmal mit Bezug darauf, dass ich dich doch mal fragen soll, was du denn jetzt eigentlich vom Karl hältst. Karl-System.
Also das ist ja im Prinzip, um das nochmal zu erklären, eine Herz-Lungen-Maschine, eine kleine, die anders als die ECMOs, die wir haben, die ja über, also die allermeisten ECMOs laufen über Zentrifugalpumpen. Früher waren das Rollenpumpen, heutzutage auch in Herz-Lungen-Maschinen oft noch Rollenpumpen, aber diese miniaturisierten Systeme haben so kleine Zentrifugalpumpen, die mit so einem Propeller das Blut herumwirbeln und damit einen laminaren Blutfluss im Körper erzeugen, also ein kontinuierlichen Blutfluss ohne Pulsation. Das Karl-System hat so ein Doppelpumpensystem, mit dem es einen pulsatilen Fluss erzeugen soll oder erzeugt. Und außerdem kann man über das Gerät wohl verschiedene Parameter online messen. Das kann man bei den normalen ECMOs auch ein paar, nämlich den HB-Wert zum Beispiel, die Temperatur, den Hämatokrit-Wert, die Sauerstoffsättigung, venös und sowas. Das machen die anderen ECMOs auch. Die haben ja so einen, bei dem Karl-System gibt es aber wohl so einen fieberoptischen Messkatheter, über den auch verschiedene Blutgasanalysen regelmäßig irgendwie gemacht werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Natrium, Kalium, Calcium, also verschiedene Elektrolyte und Laktat. Und solche Werte sollen dort kontinuierlich mitbestimmt werden und das die Anpassung der Therapie an die individuellen Bedürfnisse des Patienten optimieren. Das ist aus verschiedenen Gründen ganz, also genau, und das Gerät ist halt primär gedacht für die Reanimation und auch für den außerklinischen Einsatz. Ich glaube, dass so eine Entwicklung total spannend ist. Es gibt ja schon viele Studien dazu, die belegen, dass Patienten, die einen beobachten Herz-Kreislauf-Stillstand und eine durchgeführte Laienreanimation und einen Anschluss an die ECMO von unter einer Stunde, ein sehr gutes neurologisches Outcome haben. Das ist ja seit einigen Jahren bekannt. Da gibt es ja auch in den letzten Leitlinien zur Reanimation erste Hinweise darauf, dass solche Verfahren irgendwie etabliert und eingerichtet werden sollen. Und ich glaube auch, dass im Rahmen von solchen Verfahren auch dieses System sicherlich seine Vorteile hat. Ob der pulsatile Blutstrom eine wesentliche Verbesserung gegenüber einem dauerhaften, gleichbleibenden Blutstrom hat, das wird schwierig jetzt so ohne weiteres sagen zu sein. Da muss man so ein bisschen gucken. Von der Theorie her und von der Physiologie her hat das seine Vorteile, weil damit die Perfusion auf Organebene und auch die Mikroperfusion unter Umständen verbessert werden kann. Da gibt es Modelluntersuchungen zu, die das wohl ganz gut demonstrieren. Mich würde tatsächlich eine Studie interessieren, die das Ganze halt mit einer konventionellen ECMO vergleicht und die vor allem auch schaut, wie das ist, ob das tatsächlich präklinisch durchgeführt werden muss oder ob man dort irgendwelche Fast-Track-Optionen entwickeln kann, die Patienten früh zu identifizieren auf der Straße, unter Reanimation ins Krankenhaus zu bringen und dann dort in optimalem Setting, zum Beispiel im Herzkatheterlabor oder im Schockraum oder sonst irgendwo durch die Teams das Ganze zu machen. Ich bin persönlich kein großer Freund davon, ganz subjektiv gesprochen, allzu viel Hightech-Medizin auf die Straße zu verlagern, weil natürlich kann man professionelle Leute und auch welche, die das regelmäßig machen, wie in Heidelberg mit dem Medical Intervention Car, auf die Straße bekommen und auch an den Patienten ranbekommen, aber trotzdem bleiben die Bedingungen dort immer suboptimal. Ja, man ist entweder irgendwo auf der Straße oder auf dem Golfplatz oder am Strand oder im ICE. Das sind selten die optimalen Bedingungen, auch was die Sterilität anfordert. Und wenn man dann eine Kanüle eingebracht hat, die unter Umständen ja mehrere Tage, Wochen drin bleiben soll und sie dann irgendwo angelegt wurde, wo wirklich keine optimalen Bedingungen gewesen sind, die tauscht man jetzt ja mal nicht so eben. Ne?
Ja. Finde ich tatsächlich interessant, dass du genau dieses Thema ansprichst, denn wir haben im Zusammenhang, wer sich erinnert, mit dem Schlaganfallmobil in Berlin darüber gesprochen, weil die Krankenkassen, da ist ja gerade die Kostendiskussion, wer übernimmt die Kosten, und die Kassen sagen ganz klar, es kann nicht sein, dass eben, weil es an der Schnittstelle schlecht läuft, die Therapie, die ja nun mal die beste immer im Krankenhaus ist, auf die Straße verlagert wird und dann dort gemacht wird. Insofern stößt da, glaube ich, in genau dasselbe Horn wie die Kassen eben auch. Das heißt ja aber im Prinzip, dass ja dieses amerikanische Load and Go, wenn ich jetzt daran denke, wie du sagtest, unter einer Stunde wird ja schon schwierig, quasi präklinisch, da schnellstmöglich ins Krankenhaus zu kommen. Würdet ihr, wenn man euch einen Patienten ankündigt, auch wie auch immer das möglich sein sollte, das müsste ja wirklich sein, vielleicht sogar in Anwesenheit des Rettungsdienstes Reanimationspflicht geworden, man kündigt euch den an, würdet ihr den auch direkt dann in die ECMO anschließen?
Da wir ja keine VA-ECMO machen, sondern nur VV-ECMO, würden wir das nicht tun. Aber in anderen Häusern, die VA-ECMO machen, gibt es ja so Konzepte. Die Uniklinik Köln zum Beispiel, wenn ich da kurz Werbung machen darf, die haben ja einen sehr, sehr routinierten Ablauf. Die fragen ja quasi am Telefon schon bei Patienten, die entsprechende Eingangskriterien haben, diese Eingangskriterien ab, bereiten dann alles vor, sodass man dann auch einen beschleunigten Patiententransport bei persistierender Reanimation durchführen kann. Und dann werden die auch ziemlich schnell dann quasi im Schockraum oder im Herzkatheterlabor, weiß ich gar nicht genau, aber direkt an die VA-ECMO genommen, weil man dann auch alles, was man an Therapie machen kann, weil hinter dem Herz-Kreislauf-Stillstand steht ja in der Regel was, ja, und bei Patienten mit einem initialen Flimmern, einem initial schockbaren Rhythmus, steht ja häufig ein akutes koronares Ereignis dahinter. Dass man die dann auch, sobald man sie an der ECMO hat, in Ruhe koronarangiografieren kann, also diese Engstellen aufsuchen kann und dann auch behandeln kann.
Also wenn man jetzt das über Telefon herauskriegen könnte, was da so Kriterien sind. Also keine Ahnung, man hat schon herausgefunden, es ist eine Reanimation, Alter vielleicht abgefragt und die Fahrzeuge sind schon auf dem Weg. Und meinst du, es wäre dann möglich, per Telefon schon so einen Kriterienbaum abzuarbeiten, um dann die Indikationsgestellung für ein Medical Intervention Card zu stellen mit ECMO, das dann zumindest mal da wäre? Oder würdest du auch da sagen, nee, am besten dann doch lieber, wenn, dann im Krankenhaus.
Also ich glaube, man muss jetzt sich die beiden Zeiten, die man hat, irgendwie vor Augen führen. Und meine Vorstellung ist, dass ich beim Patienten bin als Notarzt und mir den anschaue und sage, der hat einen initial schockbaren Rhythmus gehabt, der ist laienreanimiert worden. Wir haben jetzt hier nach den ersten 3 Zyklen keinen Rost gehabt. Dann rufe ich in der Klinik an und während ich das mache, sage ich dem Team, bereitet den Abtransport vor, schaut, dass wir alles so weit hinkriegen, dass wir los können. Dann ist ja am Ende des Telefonats im Prinzip der Patient fast schon abmarschbereit. Naja, das ist jetzt vielleicht eine optimale Bedingung. Manchmal dauert es ein bisschen länger, je nachdem, wie es so ist. Aber einigermaßen zügig. Wenn am Ende des Telefonats erst das Medical Intervention Car anfängt, die Sachen, naja, die haben sie hoffentlich auf dem Auto, aber trotzdem, sie müssen sich zum Auto bewegen. Sie müssen im schlimmsten Fall durch den Berufsverkehr bis zu uns kommen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so einen riesigen zeitlichen Unterschied
macht. Ich meinte es tatsächlich jetzt noch eine Ebene früher. Also angenommen, wer in der Leitstelle in der Lage.
Dass man das primär mit alarmiert, meinst du? Ja. Sowas kann eine Möglichkeit sein. Sicherlich hat man den Patienten dann schneller an der ECMO, wenn das
initial wird. Die Überlegung ist schon vor Ort zu haben. Ja. Es kommt ja jetzt nicht immer oder sehr häufig vor, dass eine Reanimation da ist. Also
in Köln, ja, in teilweise. Köln
vielleicht ein bisschen mehr, aber in Rostock jetzt nicht unbedingt immer sofort. Und das vielleicht bereitstehen zu haben, würde
also
vielleicht
ich muss sagen, eine Option machen. Wäre es natürlich. Option, das kann man schon sagen. Jetzt muss man, ich weiß nicht, ob es da Daten zu gibt, wie lange man präklinisch braucht, um eine ECMO einzubauen und wie lange das innerklinisch dauert. Das kann man sicherlich noch ein bisschen vergleichen. Man müsste sich auch sicherlich die Komplikationen zwischen einer präklinischen ECMO-Implantation und einer innerklinischen ECMO-Implantation so ein bisschen angucken, um das richtig differenziert betrachten zu können. Und letztendlich bräuchte man dann eine Fallkontrollstudie zwischen beiden Gruppen. Das kann man ja, also eine Möglichkeit ist das sicherlich und man hätte den Patienten unter Umständen schneller an
der gute Möglichkeit auch mal zu sagen, dass man eben so eine maschinelle Reanimationsmaschine, also Lukas oder wie auch immer.
Gibt's ja in Köln, ist da auch irgendwie
gibt's Kriterien? Auch bei euch, ja, bei uns beispielsweise eben nicht.
Gibt's tatsächlich auch extra, also ich bin ja tatsächlich, ich werde ja immer mehr Fan von so einem Medical Intervention Car, aber tatsächlich in der Form, als dass sich das, also ECMO jetzt präklinisch, sagt er ja gerade, da müssen ja auch wieder Kriterien vorliegen, das ist ja jetzt, wahrscheinlich würde man das jetzt nicht, ohne das despektierlich zu meinen, bei einem 90-jährigen bewusstlosen Person würde man das jetzt nicht mit rausschicken, bei einem gemeldeten 18-jährigen Kind in Wasser oder so, Reanimation oder bewusstlos an Land gezogen, wahrscheinlich dann doch eher, und das sind ja nun mal Fälle, die sind so selten, da könnte man sich ja schon überlegen, ob man da nicht auch die Fachabteilung Thoraxchirurgie etc. pp. Alle dran teilhaben lässt, sodass dann eben verschiedene Meldebilder beschickt werden könnten.
Ich glaube, was man, also ich bin auch totaler Fan des Medical Intervention Cars, aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Krankheitsbildern, denen man präklinisch ohne das Medical Intervention Car einen vernünftigen Kreislauf und eine vernünftige Organperfusion zukommen lassen kann. Das ist im Prinzip jede normale Reanimation. Und das muss man abgrenzen von den Fällen, wo das nicht geht. Das sind Perikardtamponaden, das sind fulminante Lungenembolien, die man nicht lysieren kann oder die nach Lyse keine Verbesserung haben. Das sind alles, oder das sind die großen Traumata, wo man präklinisch über eine Thorakotomie nachdenkt und sowas. Das sind alles Dinge, die Patienten kann man ja reanimieren, aber man versorgt ihnen keine vernünftige, macht ihnen keine vernünftige Kreislaufversorgung, ja, und keine vernünftige Gewebsperfusion. Und da macht es natürlich Sinn, frühzeitig den Grund dafür, dass man sie nicht vernünftig reanimieren kann, auch auf der Straße irgendwo zu beseitigen. Das ist ganz klar. Aber wenn ich einen Patienten habe, der einfach nur ein persistierendes Kammerflimmern hat, den kann ich ja durch Kardiokompression zumindest bis in die Klinik einigermaßen vernünftig oxygenieren und Gewebe perfundieren. Und das würde ich so ein bisschen dort voneinander abgrenzen. Das ist so der Grund, weswegen ich sage, ob ich den jetzt durchreanimiere, bis das Medical Intervention Car da ist, oder ob ich ihn unter Reanimation in die Klinik fahre und dann dort anschließe. Ich weiß nicht, ob das eine oder das andere besser ist. Ich glaube, das ist nur nicht so einfach, wie man sich's vorstellt.
Du bist ja auch sehr studienaffin. Macht ihr auch selbst schon Studien oder habt ihr da irgendwas in Planung zum Thema ECMO?
Zum Thema ECMO machen wir aktuell nichts.
Aktuell gar nichts, okay.
Und genau. Frage abgeschickt. Ich will noch
mal auf das wir sind sicherlich wissenschaftlich so ein bisschen aktiv, machen auch immer wieder was, aber aktuell läuft zum Thema ECMO eigentlich nichts.
Aber wo
wir also wenn da irgendwelche Ideen bestehen, dann sind wir natürlich auch gerne bereit, da was dran zu ändern. Ne?
Also ich weiß tatsächlich, dass das Institut für Rettungsingenieurwesen konkret an der ECMO forscht, zusammen mit der Uni Aachen, glaube ich. Ich weiß nicht, worum es da genau geht. Da geht es, glaube ich, ums noch kleiner machen tatsächlich.
Da ist es wieder Aachen. Ja.
Genau, die RWTH ist da wirklich hinterher, ne, bei solchen Themen, die Uni. Gibt es denn etwas, was du dir noch wünschen würdest oder was für das Thema ECMO oder was aktuell vielleicht, mir bricht die Stimme langsam, wir haben so viel geredet.
Ja, ich merke das schon, soll ich das nochmal sagen? Was würdest du dir in Sachen ECMO gerne an Verbesserungen wünschen und danach nochmal eine andere Verbesserungswünsche, mal gucken.
Also zum Beispiel, dass sie kleiner wird, dass sie handlicher wird oder wo du sagst, da hättest du gerne noch eine Studie zugelesen oder das ist immer noch so ein bisschen gar nicht eigentlich optimal ausgereiftes System.
Nee, also sicherlich, der technische Fortschritt wird auch dort irgendwie seine Spuren hinterlassen. Und wenn die Systeme kleiner, handlicher und sicherer werden, dann ist das sicherlich irgendwie auf Dauer von Vorteil. Aber man muss ehrlich sagen, ich finde die Systeme, wie sie aktuell existieren, sind schon wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die machen noch wenig Hämolyse und sind auch gut transportabel, sind stabil, laufen dort auch in der Regel ohne große Probleme. Das geht schon alles in die richtige Richtung.
Ja, vielleicht auch so, don't change a running system, ja. Du arbeitest ja auch im Rettungsdienst und wir können ja, das große Thema ist ja eben nur mal da, was würdest du dir an Verbesserungen vorstellen, vielleicht im Rettungsdienst?
Ne? Als Notarzt.
Als Notarzt, ja, auch als Notarzt kann man ja mal fragen.
Also sicherlich ist eine Frage der Triagierung der Notrufe eine ganz wichtige. Ja, also ich merke das auch, dass was an Notarzteinsätzen aufgemacht wird. Ich hatte letztens einen Nachtdienst, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf und dass die Feuerwehr nicht sich nachher hier angegriffen fühlt, aber ich hatte letztens einen Nachtdienst mit 9 Einsätzen, in denen ich bei 4 vor Ort abbestellt wurde und von diesen 9 Einsätzen habe ich dann einen tatsächlich ins Krankenhaus begleitet und das vor allem, weil wir um die Ecke waren und ich noch nicht geschrieben hatte. Das sind natürlich Situationen, die man sich, die schwierig sind. Das war ein Nachtdienst und wir sind wirklich, ich glaube, die längste Zeit zwischen 2 Einsätzen waren irgendwie 40 Minuten und das tut dann in den Knochen nachher weh und dann fragt man sich schon, wofür man das gemacht hat. Ich bin sehr gerne Notarzt und ich habe da viel Freude dran und ich arbeite auch gerne nachts, das ist kein großes Problem. Aber ich mache das gerne dann, wenn ich den Eindruck habe, auch jemandem dabei helfen zu können. Und wenn ich vor allem dort vor Ort in den ersten 1,5 Minuten das abklappere, was man am Telefon gut hätte abklappern können, und mich dann wieder auf den Weg mache, das ist was, was schon irgendwie so ein bisschen frustriert. Und ich glaube, das ist auch etwas, dass auf der anderen Seite die ATW-Besatzungen zu Recht vollkommen frustriert, wenn man den Eindruck hat, man geht an einen Patienten hin und man geht ja schon mit dem Gefühl hin, jemandem helfen zu wollen. Aber wenn man dann den Eindruck hat, mir wird die Chance genommen, diesem Patienten hier zu helfen, weil das ist nichts, bei dem ich helfen kann. Das ist etwas, was sicherlich für die psychische Gesundheit nicht förderlich ist und was auf lange Sicht sicherlich Probleme macht. Ich habe auch den Eindruck, dass der Rettungsdienst in vielen Kreisen künstlich sehr, sehr aufgeblasen und unhandlich wird. Und glaube, dass das vor allem auch was damit zu tun hat, wie viele inadäquate Einsätze gefahren werden durch den Rettungsdienst und wie viele Hilfeleistungen vorgenommen werden, ohne dass tatsächlich ein Notfalleinsatz irgendwo vorgelegen hat.
Nun haben wir ja tatsächlich auch in Köln das interessante Thema MET, ohne das jetzt aufzumachen, aber ist man sogar schon so weit, dass die Notärzte Hausbesuche machen.
ich bin ja jetzt kein Kölner.
Kurzfassung, es ist ein NEF, das Corona-NEF kann man kurz abgekürzt sagen, das im Prinzip so in intensiven Zeiten tatsächlich nichts anderes gemacht hat, außer da die hat noch Medikamente drauf, so Ibuprofen und so, außer zu den Patienten zu waren Hausbesuche zu machen. Einfach, wie geht's ihnen? Okay. Aha. Und ab und zu kam es dann eben zu Nachalarmierungen. teilweise auch aus der RTW-Besatzung nicht indiziert, weil ich auch lustig finde, weil da war ja dann eigentlich schon ein Notarzt. Aber ja, prinzipiell hat man ja ein Berufsbild geschaffen, das jetzt so kompetent ist. Du sagst es so oft abbestellt, wo man sich dann halt fragen muss, soll man die nicht halt immer einfach erstmal gucken fahren lassen, die Leute, sofern nicht gemeldet ist, bewusstlos reanimationspflichtig, weil so ein Notfallsanitäter, ne,
der kriegt. Ich finde ehrlich gesagt auch, es gibt dort ganz viele Schlüsselwörter, bei denen man sehr gerne einen Notarzt mitschicken darf. Und ich sag auch immer, ich werde ja lieber einmal umsonst mitgeschickt und wieder nach Hause geschickt. Das freut mich ja irgendwo auch für den Patienten, als dass ich irgendwann vielleicht früher hätte da sein sollen und erst mit Verzug reinkomme. Das ist schon grundsätzlich in Ordnung, wenn man das ein bisschen großzügig fasst. Aber wenn man tatsächlich das so großzügig gestaltet, dann wird schon auch schwierig. Und jetzt mal von meinen persönlichen Befindlichkeiten abgesehen, diskreditiert es natürlich auch den Notfallsanitäter total, wenn für Flankenschmerzen der Notarzt mitgeschickt wird, weil das könnte ja auch ein Herzinfarkt sein. Also das ist ja sicherlich etwas mit einem geringen Risiko für einen Herzinfarkt bei einem 36-jährigen Patienten. Das kann man auch am Telefon irgendwo detektieren und dann entsprechend handhaben.
Ich bin ja sowieso für evidenzbasierte Abfragealgorithmen. Das gibt die Forschung sicherlich auch her. Eine Frage habe ich tatsächlich noch, die haben wir aber leider nicht gestellt. Unterschied zwischen ECMO und ECLS.
Ja, ECLS bezeichnet, das ist ja kein einheitlicher Begriff, also ECLS ist in aller Regel gemeint eine venoarterielle ECMO, das wäre der Extracorporeal Life Support, und das ist immer dann, wenn man mit der ECMO die Herzfunktion überbrückt, so würde man das nennen.
Wie lange haben wir jetzt schon?
Wir sind jetzt schon bei 1:05. Ich hätte auch gedacht, dass es länger ist, aber du bist ja so durchgeritten hier.
Ich muss tatsächlich sagen, er hat uns auch am Anfang so ein bisschen gegen die Wand geredet, dass ich hier wirklich mich gefragt habe, ob ich je irgendwie eine medizinische Kenntnisse hatte. Also.
Aber man hat's verstanden, bloß wäre eben nicht so ganz firm ist in manchen Begriffen, wird heute entweder doch mal dann ein bisschen öfter zuhören oder nochmal nachschlagen.
Ich meine, das ist nun mal ja auch ein Thema, muss man ganz klar sagen, das ist nun mal komplex und es wird nicht weniger komplex, wenn man anfängt leicht darüber zu sprechen, weil man hat ja gesehen, es ist die absolute Ultima Ratio und macht vielleicht auch so ein bisschen Sinn, dass man, oder vielleicht ist gar nicht so schlecht, dass man das so ein bisschen Respekt vorhat, so einen gesunden, damit man einfach weiß, was dahinter steht. Und er hat es gesagt, knapp 700 ECMO-Plätze in Deutschland. Jetzt sagte er, in einigen Häusern 1:1 Betreuung, in anderen 1:2. Heißt ja wahrscheinlich so um die 400 Pflegekräfte, 500, die ich brauche, um diese 700 zu betreiben. Das finde ich auch schon eine stolze Zahl tatsächlich. Also irgendwie würde man jetzt auch einfach sagen, ja gut, das Problem sind ja nicht die Betten. Wenn wir genug Betten haben, dann müssen wir einfach mehr Pflegekräfte haben. Dann müssen wir den einfach haben. Also insofern, warum holt ihr euch denn nicht einfach ein paar? Also,
einfach haben, so einfach wäre es ja. Wenn es so einfach wäre.
Also ich glaube, wir in unserem Haus stehen schon relativ gut da.
Ich wollte gerade sagen, das Vincent hat eigentlich, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf tatsächlich. Habe ich auch nie irgendwie Probleme mit gehabt, wenn man das angefahren ist.
Ich glaube, grundsätzlich ist halt wichtig, dass die Pflege auf ein Substrat trifft, in dem sie sich zufrieden und wohlfühlt. Und das ist in der heutigen Zeit nicht schwer zu gewährleisten. Und da muss jede Klinik so ein bisschen drüber nachdenken, wie sie denn Arbeitsbedingungen schaffen kann, dass sich das Pflegepersonal wohlfühlt. Ich glaube, das muss man ganz ehrlich so sagen. Da gehören ganz viele Punkte dazu. Und das kann man nicht irgendwie an einer Hand abzählen.
Hört, hört.
Alright, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Wahrscheinlich muss der eine oder andere, wer mir übrigens nochmal vorwirft, ich würde schnell reden, ja, den Verweis auf diesen Podcast, hier wurde nicht im Zweifel wurde hier eher langsam gestellt, manuell.
Ich würde gerade sagen, das kann man ja machen, auch langsamer machen.
Oberarzt Dr. Robert Zillmann, vielleicht bald Chefarzt, wir wissen es nicht, mal gucken.
Schon krass in diese Richtung.
Nee, alles gut. Ja, danke, dass du da warst. Vielleicht auch bis zu einem nächsten Mal. Ich meine, man hat ja jetzt schon gesehen, man ist ja an vielen Themen irgendwo, wo man vielleicht noch Synergieeffekte draus machen kann. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Mich würde es freuen.
Super.
Dann haben wir hier schon mal einen. Jetzt brauche ich nur noch einen Arzt oben in Rostock, damit du auch mal wieder hochkommst.
Damit ich auch
nicht
hochkommen.
Mal nach Köln kommen muss.
Also ja. Wenn es einen Arzt in Rostock gibt, schreib dem Christian gestern gerne auf LinkedIn. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.
Bis denn.
Ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.